Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 6. Cannabis im Straßenverkehr.
Mein Name ist Bela Anda und in dieser Folge geht es um meine erste Zwischenbilanz zum Thema Cannabis im Straßenverkehr seit der Legalisierung von Cannabis im April 2024. Ich freue mich sehr, hier heute einen der renommiertesten Unfallforscher und Sprecher in diesem Bereich zu treffen, den Verkehrsexperten Siegfried Brockmann, und mit ihm über Auswirkungen, Aufklärungen und Risiken zu sprechen. Herr Brockmann, ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammenkommen. Hier in Berlin sind wir, direkt am Potsdamer Platz, in Ihrem schönen, sonnendurchfluteten Büro. Sie sind ein renommierter Experte in diesem Bereich der Verkehrssicherheit. Sie sind oft in Medien präsent. Sie sind auch nun bei der Björn Steiger Stiftung. Wie sind Sie hierhin gekommen?
Also zunächst mal, hallo Herr Ander, schön, dass wir uns unterhalten heute. Es ist tatsächlich so, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Ich bin also ganz regulär mit 65 Jahren bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, die Unfallforschung der Versicherer, in den Ruhestand getreten.
Herr Brockmann, so sehen Sie nicht aus. Kompliment, da haben wir immer sowas gerade unter Männern, aber das muss ich nur wirklich sagen.
Vielen Dank fürs Kompliment. Ja. Die Zuhörer können das jetzt nicht beurteilen und ich kann es im Zweifel auch nicht beurteilen, aber tatsächlich bin ich also mit 65 Jahren, nach 19 Jahren dort in der Unfallforschung in den Ruhestand gegangen, aber ich wollte nicht wirklich meine Hände in den Schoß legen und auch nicht die Beine auf den Tisch legen. Und deswegen habe ich mich unglaublich gefreut, dass der Präsident der Björn Steiger Stiftung, Pierre-Henrik Steiger, mich dann angesprochen hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, da weiterzumachen. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Stiftung eigentlich die idealen Voraussetzungen hat, um zu sagen, ja, da machen wir auch Verkehrssicherheit und Unfallforschung, weil ja damals der kleine Björn tatsächlich bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam und die Eltern dort eine Lehre daraus gezogen haben, nämlich das Rettungswesen in Deutschland muss dringend reformiert werden. Das haben sie ja auch geschafft mit wirklich einem tollen Einsatz. Und man hätte natürlich auch auf eine andere Idee kommen können, komplementär, nämlich der Unfall hätte gar nicht passieren sollen. Und das ist jetzt nach vielen, vielen Jahren, wenn man so will, eigentlich der fehlende Baustein der Björn Steiger Stiftung. Und deswegen freue ich mich, dass wir die Unfallforschung hier jetzt aufbauen können.
Dann sind wir direkt bei dem ersten wichtigen Thema. Sie haben sich damit ja schon intensiv befasst. Jetzt haben wir einige Monate, die ins Land gezogen sind zum Thema Cannabis-Legalisierung. Etwas Erstaunliches ist eigentlich passiert. Wir haben ja gedacht, die Menschen würden alle, ich sag mal salopp, bekifft durch die Straßen ziehen. Jeder wird sich hier schon morgens vor der Arbeit einen Joint anstecken. Aber ich nehme das zumindest nicht wahr. Wie ist Ihr Eindruck da?
Also ich muss für mich zunächst mal sagen, ich habe nicht angenommen, dass da wesentliche Dinge sich verändern werden. Das ist ja natürlich immer auch ein gewisser medialer Hype. Wenn da was Neues kommt, muss man spekulieren, was da alles passieren könnte. Aus der Forschung heraus war eigentlich relativ schnell klar, also erstens hängt das natürlich damit zusammen, wie sich das Angebot verändern wird. Wie komme ich also an die Droge heran? Aber noch viel wichtiger wird sein, wer will das eigentlich? Und dazu haben wir auch relativ schnell jetzt schon für die Björn Steiger Stiftung eine repräsentative Umfrage gemacht, um mal zu schauen, was wird sich da eigentlich groß verändern? Und tatsächlich haben nur 9% aller Befragten gesagt, dass sich ihr Konsumverhalten Richtung mehr verändern wird. Und Richtung mehr heißt ja dann aber immer noch nicht, dass sie dann auch kiffen und Auto fahren. Also insofern war mein Ansatz von Anfang an, das wird sich in Grenzen halten. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir uns dieser Frage nicht annehmen müssen.
Was sind denn eigentlich die Hauptunterschiede, Herr Brockmann, in den Auswirkungen von Cannabis und Alkohol auf die Fahrtüchtigkeit?
Ich glaube, der große Unterschied ist zunächst mal, dass wir über Alkohol sehr gut Bescheid wissen. Also, und die Wirkungen auch bei den meisten Menschen relativ ähnlich sind. Das ändert sich allenfalls durch die Gewöhnung an Alkohol. Das heißt, also ein Alkoholiker kann natürlich erheblich mehr vertragen als jemand, der nur sehr, sehr selten Alkohol trinkt. Aber wenn wir jetzt mal also den gleichen Gewöhnungsgrad annehmen, dann ist die Wirkung von Alkohol bei den meisten ziemlich identisch. Und man hat auch sehr gute Anhaltspunkte darüber, wie viel man denn so trinken kann. Auch jeder für sich selber natürlich, bis man was merkt. Der eine sagt nach einem Glas, da wird schon schwindelig. Der andere sagt, er kann etwas mehr trinken. Bei Cannabis kann man das eben gerade nicht sagen.
Warum?
Das heißt, es geht schon damit los, dass Cannabis je nach Stimmung anders wirkt. Es gibt auch durchaus unterschiedliche Stoffe. Unter Cannabis also verstehen
Stimmung,
wir ja,
je nachdem.
Ob ich gut drauf bin oder ob ich schlecht drauf bin, ganz genau. Und wenn man jetzt Cannabis kaufen würde im Shop, was es ja hier in Deutschland so nicht gibt, aber in Holland könnte man ja auf die Idee kommen, wird man zum Beispiel gefragt, was man denn gerne hätte. Also ob man lieber aufgeputscht sein möchte oder lieber sich etwas sedieren möchte, also in so eine Trance-Stimmung kommen möchte. Auch da gibt es unterschiedliche Arten, die man dann zu sich nehmen könnte. Das ist jetzt wieder eher was für Profis natürlich, aber daran sieht man eben schon, dass es völlig unterschiedlich wirkt. Und was noch viel entscheidender ist, je nachdem, welchen Stoff ich jetzt habe, also es ist ja unter Cannabis volkstümlich, verstehen wir in der Praxis eben tatsächlich ganz unterschiedliche Dinge. Es ist eben der Wirkstoff THC, Tetrahydrocannabinol, der sich eben in unterschiedlicher Konzentration in dieser Hanfpflanze befindet. Also ich im Harz ist er am stärksten vertreten, das ist das klassische Haschisch zum Beispiel, während die Blüten eben eher, also da würden wir sagen Gras dazu, da ist es anders und in jeder Pflanze ist es nochmal anders. Also ich könnte zum Beispiel niemandem, was ich gerne gefragt werde, auch journalistisch, wie viel darf man denn so, bis es gefährlich wird, könnte ich keinen Rat geben, weil ich nicht weiß, von welcher Pflanze das jetzt gewonnen wurde.
Es ist natürlich was völlig anderes, sediert durch den Straßenverkehr zu fahren, als aufgeputscht, oder?
Ja, natürlich ist es was völlig anderes. Man muss aber natürlich auch sagen, der große Unterschied zum Alkohol hier ist auch nochmal, dass man unter Cannabis-Einfluss nicht seine Kontrolle verliert. Also wenn man
nicht tatsächlich,
und zwar was jetzt den weiteren Konsum betrifft, das ist ja wichtig. Also der Punkt ist ja, wenn Leute zum Beispiel mit dem Auto zum Abendessen fahren und sagen, ich trinke ein Glas Wein und dann kann ich auch noch zurückfahren, ist das große Problem beim Alkohol, dass er enthemmende Wirkung hat. Das bedeutet, wer ein Glas getrunken hat, kommt eben auch sehr schnell, und ich denke, die meisten haben das auch schon an sich erlebt, auf die Idee zu sagen, auch einen können wir noch, ja, oder ein Absacker geht noch, und all das macht der Alkohol. Das habe ich eben bei der Droge nicht. Da habe ich die Kontrolle darüber, ob ich jetzt noch weiter rauchen will oder welche Konsumform ich auch immer habe. Und beim Alkohol habe ich eben dieses große Problem, dass der Prozess sich quasi selber aufschaukelt.
Aber dennoch habe ich doch beim Konsum von, ich sage jetzt mal, Haschisch oder Gras, Marihuana, wenn ich Ihnen richtig gefolgt bin, nicht unter Kontrolle, welche Wirkung nun diese Art der Substanz da auf mich hat.
Also nicht, ich will nicht falsch verstanden werden. Also ich errate niemandem zu kiffen und ein Kraftfahrzeug zu führen, und zwar egal unter welcher Konzentration, weil natürlich setzt irgendeine Wirkung ein, und dann kann es da sein, also wenn ich dann irgendwo bin, dass ich mich auch falsch entscheide, dann doch das Auto zu benutzen zum Beispiel. Also das rate ich niemandem. Es ist nur so, dass ich diese Wirkung spüre und dann eben nicht wie beim Alkohol auf die Idee komme zu sagen, also einer geht jetzt noch oder so. Ja, also das ist der Unterschied, dass natürlich das eine wie das andere gefährlich werden kann, das ist gar keine Frage.
Herr Brockmann, darf ich das überhaupt? Wie sind denn die legalen Voraussetzungen dafür, zu kiffen und Auto zu fahren?
Ja, also ehrlich gesagt, da wird mir jetzt richtig schwindelig dabei, weil erstmal ist es ja so, beim Alkohol haben wir ja klare Grenzwerte.
0,5
beziehungsweise 1,1, je nachdem unter welcher Rechtsquelle, also die 0,5, da ist es eine Ordnungswidrigkeit, und die 1,1 ist das Strafgesetzbuch, also die sogenannte absolute Veruntüchtigkeit. Und jetzt ist es so, dass wir beim Cannabis sollte also, das ist natürlich ja immer auch eine politische Entscheidung, wenn ich das schon legalisiere, dann kann ich es nicht beim Kraftfahrzeug komplett verbieten, weil das hätte natürlich ein Verbot durch die Hintertür für alles bedeutet, weil irgendein Kraftfahrzeug fährt natürlich irgendwann jeder einmal. Und deswegen musste es jetzt also analog zu diesen 0,5 Promille einen Grenzwert für Cannabis geben, also für THC genau genommen. Und der ist jetzt nach dem, was wissenschaftlich bekannt ist, das ist eben tatsächlich nicht allzu viel, weil es dazu keine Versuchsreihen gibt, wie beim Alkohol, hat man sich jetzt auf diese 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blut verständigt. Das bedeutet ein Grenzwert, wo alle Fachleute sagen, also gut, der ist weit unterhalb dessen, was gefährlich werden könnte. Deswegen habe ich mit diesem Grenzwert an sich auch gar kein Problem.
Kann man das irgendwie,
man kann es nicht sagen, was es
also
ist.
Also drei Züge, weil, ja, ein Joint.
Das ist ja das, was wir eben besprochen haben. Man weiß eben leider gar nicht, was war jetzt in dieser Pflanze drin. Ja, wie viel habe ich jetzt, wenn ich mir den Joint selber gedreht habe? Wie viel habe ich da reingekrümelt zum Beispiel? Das unterscheidet sich eben auch wieder. Aber so sehr, sehr grob, sagen wir es mal, sehr, sehr grob wäre es so, wenn ich abends einen solchen Joint geraucht hätte, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass ich am nächsten Morgen bei wirklich nur einem Joint gerade so an dieser 3,5-Grenze wäre. Aber wirklich mit aller Vorsicht und nicht, weil ich jemandem rate, dann doch ins Auto zu steigen. So, der Punkt ist aber eben genau der, dass wir beim Alkohol eben diese Vorstellung haben, natürlich auch über viele Jahre durch Tipps, durch eigenes Verhalten ermittelt, wann diese 0,5 vermutlich überschritten sind. Und beim Cannabis kann ich das eben nicht wissen. Und deswegen kann es ja eigentlich nur eine Lösung geben für dieses Phänomen, und zwar weiträumig sozusagen zu sagen, Joint und Autofahren vertragen sich nicht. Es gibt jetzt andere Organisationen, die auch sagen, also selbst bei einem Joint mindestens 24 Stunden Pause. Und das zeigt ja eben nur, wir sind da auf einem extrem unsicheren Terrain. Und jetzt kommt noch etwas dazu, nämlich, dass die Polizei de facto gar nicht einschreiten kann.
Ja, wollte ich gerade fragen, wie kann denn die Polizei überhaupt feststellen, ob jemand und wie viel Haschisch, Marihuana, Gras, jemand konsumiert hat.
Ja, und das ist eben genau ein Riesenproblem. Beim Alkohol ist es ja vergleichsweise einfach. Da haben wir, gut, das ist jetzt auch schon 30 Jahre her, aber es gab eine Zeit, da war der Atemalkoholtest eben noch nicht zugelassen. Da gab es ein ähnlich schwerwiegendes Problem. Seitdem haben wir den für Alkohol und da sehe ich eben irgendwas um 0,4. Das ist dann in Ordnung. Wenn das schon 0,49 oder sowas anzeigt und nach einer halben Stunde stabil bleibt, dann kann das auch sein, dass man dazu Blutprobe muss. Ja. Und die Blutprobe ist eben das Einzige, was jetzt für Cannabis etwas aussagen würde. Denn wir haben nur, also Speichel- oder Urintests, die sagen ja oder nein. Das heißt, der Polizist würde mit einem solchen Vortest sehen, Cannabis konsumiert, ja oder nein. Und das würde ja auch für 2 Nanogramm gelten. Und jetzt ist eben die spannende Frage, genau feststellen kann ich das nur mit Blutabnahme. Und die nun wiederum ist ja ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, also durch das Grundgesetz geschützt. Das kann man nicht mal so trivial anordnen, sondern ich muss ausreichende Hinweise haben. Also der Vortest wäre der eine, also Cannabis konsumiert, ja. Und jetzt brauche ich aber ja noch weitere Hinweise, weil ich ja jetzt einen Grenzwert habe, anders als vorher. Na, vorher war es eben grundsätzlich 1 Nanogramm, etwa die Nachweisgrenze, also wenn das Ding was angeschlagen hat, war es illegal. Dann gab es trotzdem eine Blutprobe, aber die konnte man eben auch anordnen. Das geht jetzt so einfach nicht mehr. Der Polizist oder die Polizistin müssen jetzt zusätzliche Anhaltspunkte dafür haben, dass diese 3,5 Nanogramm voraussichtlich überschritten sind. Das stelle ich mir in der polizeilichen Praxis durchaus gar nicht so einfach vor.
Was sind denn dann Anforderungen? Wir hatten witzigerweise nicht in Deutschland, aber gerade einen sehr prominenten Fall in den USA, in den Hamptons, also in der Nähe von New York. Da war Justin Timberlake, ein Popstar, angehalten worden, angeblich alkoholisiert. Es sind dann auch Bilder veröffentlicht worden, rot unterlaufene Augen, also auch wirklich nicht nüchtern aus, aber hat, wie gesagt, in Amerika dann eine Blutentnahme verweigert. Insofern konnte man auch nicht feststellen, wie hoch dann der Alkoholgehalt war, weil er offenbar diese Auffälligkeiten, die dann gefordert waren, vermissen ließ, zumindest in dieser Eindeutigkeit. Dann ist das, wenn ich Sie richtig verstehe, immer nur Ermessensfrage eines Polizisten, der dann auch gegen eine solche Maßnahme wie eine Blutentnahme entscheiden kann, die natürlich wahrscheinlich auch mit erheblichem bürokratischen Aufwand verbunden ist, die von demjenigen, der da kontrolliert wird, auch wahrscheinlich rechtlich in Frage gestellt werden kann. Das sind doch alles Dinge, die da sicherlich in die Entscheidungsfindung einfließen.
Also zunächst mal ist es so, ich kenne das amerikanische Rechtssystem nicht genug. Also bei uns kann man nicht so einfach eine Blutprobe verweigern natürlich. Wenn es hinreichende Anhaltspunkte gibt, also blutunterlaufene Augen wären zum Beispiel ein Anhaltspunkt, wo ich sagen würde, da ist vermutlich die Grenze überschritten. Aber es liegt eben nicht im Ermessen des Polizeibeamten, sondern letztlich bedarf es einer staatsanwaltschaftlichen Anordnung. Und die muss natürlich gut begründet werden. Und das nun wiederum kann ja nur der Polizist, weil der Staatsanwalt ist darauf nun gar nicht geschult. Also muss der Polizist sagen, ich habe vor Ort also folgende Verhaltensauffälligkeiten festgestellt und der Drogenvortest war positiv. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es eine solche Blutuntersuchung gibt. Aber es ist eben nicht mehr dieser Automatismus wie heute, der eben sehr einfach ist. Drogenvortest positiv, also Blutentnahme.
Das hat sich geändert durch die Legalisierung von Cannabis.
Ganz genau so ist es. Also durch die Legalisierung beziehungsweise eben durch die Einführung des Grenzwertes von 3,5. Denn vorher, wie gesagt, war es ein Nanogramm Nachweisgrenze, also gleich. Das heißt, also immer dann, wenn ich Cannabis konsumiert habe, war es illegal. Und das wird eben jetzt anders sein und dann braucht man halt zusätzliche Anhaltspunkte.
Jetzt ist schon die Tatsache, dass wir uns darüber unterhalten, spannend, denn es zeigt, wie viel unbekannt ist immer noch. Und ich denke mal, 90% der Bevölkerung geht es ähnlich wie mir. Wie könnte denn eine bessere Aufklärung über die Risiken von Cannabis im Straßenverkehr aussehen?
Also zunächst mal tröstet mich, dass auch ungefähr 90% der Bevölkerung keine Absicht haben, Cannabis zu konsumieren. Insofern müssen wir die im Zweifel auch nicht aufklären. Also das wäre schon mal, müssen wir uns auf die konzentrieren, die das jetzt schon tun, beziehungsweise zu tun gedenken.
Aber Herr Brockmann, glauben Sie nicht, was ja immer auch eine Theorie war, dass durch die Legalisierung von Cannabis mehr Menschen in Berührung kommen mit der Droge, mehr Menschen auch hingeleitet werden, dass wir also ein Volk von Kiffern werden. So wurde es ja auch entsprechend dargestellt.
Also ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich bin auch sehr gerne in den Niederlanden in Urlaub und habe mir das auch angeguckt dort und viel mit Leuten gesprochen. Also Menschen wie Sie und ich, die mitten im Leben stehen, die sich konzentrieren müssen, die vielleicht auch nicht den ganzen Tag in der Hängematte liegen, die kommen gar nicht auf die Idee, Cannabis zu konsumieren, weil das auch für das Leben keinen Vorteil bietet. Wenn wir jetzt hier über das Thema Kokain reden würden, ja, was keiner tut, was für die Verkehrssicherheit aber auch nicht besser ist und nur noch schwerer nachweisbar, dann wäre ich da schon kritischer. Aber das ist ja Gott sei Dank weiterhin illegal. Beim Cannabis, ehrlich gesagt, und das sagt ja auch unsere Befragungsstudie, da wird es keinen großen Riss geben. Ich will auf was anderes hinaus, dass wir natürlich gucken müssen, wenn wir Aufklärung machen, ist es ja so, gerade im Hinblick auf Verkehrssicherheit, da wird es jetzt irgendeinen Topf geben. Er sagt, jetzt machen wir mal eine Kampagne zum Thema THC und die Gefährdungen im Straßenverkehr und so. Und da habe ich eben große Sorge, dass wir mit allem, was da jetzt so geplant wird, an der Hauptzielgruppe vorbei agieren. Denn das sind ja keine Leute, die in der Regel noch nie was davon gehört haben, wie Cannabis wirkt. Ja, das ist so, wie Opa erzählt vom Krieg. Da müssen wir aufpassen, wer diese Kampagne macht, welche Botschaften dann auch sozusagen an einer Zielgruppe ankommen, die das Thema Cannabis mit Sicherheit nicht zum ersten Mal gehört hat, mit denen wir eher darüber ins Gespräch kommen müssen, wie wirkt das, wenn ich Auto fahre? Und welche Vermeidungsstrategien kann ich da vielleicht einziehen, dass ich kiffen kann, denn das ist ja erlaubt, aber eben kein Kraftfahrzeug führe. Und genau an diesem Hebel wird es ganz spannend, ohne erhobenen Zeigefinger durch die Gegend zu laufen, denn ich glaube, das wird dieser Zielgruppe nicht gerecht werden, von der wir hier reden.
Und wer ist denn die Zielgruppe?
Was wir sehen auch durch unsere Befragung, die einzige Gruppe, wo das zunehmen wird vom Konsum her, sind die ganz Jungen, so bis 21 Jahre. wo möglicherweise eben auch noch Berührungspunkte da sind zu schon etwas Älteren, die da schon konsumieren und die sich auch in entsprechenden Etablissements aufhalten, also in Clubs, bei Partys und so weiter, wo standardmäßig eben durchaus die Droge verfügbar ist, aber eben auch jetzt schon verfügbar ist. Und mit denen müssen wir darüber reden, dass die Legalisierung natürlich nicht bedeuten kann, dass man jetzt beliebig viel, beliebig oft konsumiert und dann auch noch ins Auto steigt. Und ich glaube, genau diese Schwelle, um die geht es. Also ich muss mich nicht um 50, 60-Jährige kümmern, selbst wenn die aus Versehen da mal in den Besitz eines Joints kommen. Also ich glaube, da wird das Abendland nicht untergehen.
Was wir in vielen Städten sehen, Herr Brockmann, das ist eine unglaubliche Ausweitung von Crack. Das ist zum Teil wirklich herzreißend, das zu sehen. Das findet ja oft statt in unmittelbarer Umgebung von Bahnhöfen. Frankfurt ist so ein Fall, da ist es besonders krass, aber auch so eine Stadt wie Hannover hat unmittelbar Bahnhofnähe, so eine wirklich brutale Crack-Gemeinde, wenn man sie denn so nennen will. Und man sieht die völlige Verelendung, Verwahrlosung, Wahnvorstellungen, mit den Leuten da rumlaufen. Auch tatsächlich mittlerweile sehr viel relativ gut gekleidet, am Anfang noch junge Menschen, die dann, wenn man ihnen dann nach 3, 4, 6 Monaten wieder begegnet, sofern sie da noch sind, auch ganz anders, nämlich total kaputt aussehen im Gesicht. Jetzt frage ich mal nicht den Unfallforscher, aber jemand, der sich auch natürlich mit der Droge befasst hat. Es gibt natürlich auch diese Warnhinweise, indem wir eine Droge legalisieren, machen wir den Weg frei für die Nutzung von anderen. Crack, Kokain, was weiß ich, Ketamin irgendwann oder was immer dann noch kommt. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also ich muss tatsächlich klar sagen, dazu kann ich keine professionelle Einschätzung haben, denn ich bin weder Streetworker noch Drogenexperte, sondern Verkehrsexperte. Und ich habe die Diskussion über die Frage, ob Legalisierung jetzt eher von Cannabis eher positive oder negative Auswirkungen hat, verfolge ich eher als Zaungast. Und da ist es tatsächlich so, dass ich persönlich eigentlich immer der Meinung war, weil ich es selber an Freunden erlebt habe, in meiner eigenen Jugend, dass Cannabis gerade die Einstiegsdroge war, die aber in geschlossenen Zirkeln dann konsumiert wurde. Und in diesen Zirkeln sind immer 1, 2, 3 Leute am Ende auf der Nadel gelandet. Deswegen war eins für mich immer klar, das absolute Verbot schafft jedenfalls keine Firewall, wie man jetzt modern vielleicht sagen würde, zu härteren Drogen. Ob jetzt aber die Legalisierung das Ganze noch schlimmer macht, ist für mich wirklich schwer zu sagen. Also ich persönlich war durchaus der Auffassung, dass es den Versuch lohnen würde, dass im Zweifel vielleicht sich jedenfalls nicht diese illegalen Zirkel schon in sehr jungen Jahren bilden und man leichter dann eben auch an die Szene herankommt, weil sie sich ja noch öffentlicher zeigt, als das jetzt der Fall ist. Das kann durchaus auch Vorteile haben. Aber ob ich am Ende richtig oder falsch liege, keine Ahnung. Dafür bin ich einfach nicht Experte genug.
Jetzt haben wir andere Länder gesehen. Sie haben eins erwähnt, nämlich Holland, die Niederlande, die Cannabis schon seit langem verfügbar halten auf legalem Wege. Es gibt andere, viele Staaten in den USA haben Cannabis legalisiert, Kalifornien, da kann man es in Apotheken gleichen Shops kaufen. Was können wir lernen von anderen Ländern, die Cannabis bereits legalisiert haben?
Also erstmal glaube ich, auch in der Verkehrssicherheit haben wir ja immer wieder Vergleiche, die anderen Länder machen das und das oder machen was nicht, was wir haben. Es ist immer schwer, andere Länder miteinander zu vergleichen, auch mit Deutschland zu vergleichen, weil da auch ganz viel Mentalitäten natürlich eine Rolle spielen. Also ich sehe in Holland zum Beispiel, dass durch die relativ leichte Erreichbarkeit von Cannabisprodukten jedenfalls die Gesellschaft überhaupt nicht leidet. In USA ist es so, dass ich durchaus Auswirkungen sehe, derart, die Sie eben auch schon beschrieben haben. Das sind aber dann meist härtere Drogen, gerade bei vielen Obdachlosen dort. Aber das hängt natürlich auch mit der gesamtgesellschaftlichen Konstitution zusammen, auch mit dem Angebot an vielleicht Streetworkern oder ähnlichen Dingen, die es in USA ja in der Form wie bei uns nicht gibt. Also insofern schwer zu sagen, ob wir da wirklich was lernen können. Ich glaube, von Holland können wir nur lernen, weil das eine ähnliche Gesellschaft ist, wie wir sie haben, dass alleine das Thema Cannabis jedenfalls die Gesellschaft nicht zum Einsturz bringt.
Was glauben Sie mit Blick auf den Straßenverkehr? Wie geht das jetzt weiter? Wird man sich das erstmal angucken eine Zeit lang und wird man dann ein Monitoring machen oder ist das vielleicht sogar schon im Gange? Wie wird in Deutschland mit dieser Legalisierung umgegangen mit Bezug auf den Straßenverkehr, wenn wir in den nächsten Jahre schauen?
Also erstmal ist ja in Deutschland noch gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Diese Clubs, die man jetzt gründen kann, wo man auch legal an Cannabis herankommt, das ist ja alles noch im Werden. Also infolgedessen kann man konkret auf den Straßenverkehr natürlich noch gar nicht viel sehen, sondern das sind noch letztlich die alten Beschaffungsstrukturen, die vorher auch schon da waren. Viele andere gibt es zurzeit immer noch nicht. Und auch bisher war es ja schon erlaubt oder zumindest geduldet, kleinere Mengen bei sich zu haben, ohne dass irgendwas passiert. Also insofern sehe ich im Moment eben noch gar keine Möglichkeit, Dinge miteinander zu vergleichen. Und wir müssen deswegen, glaube ich, auf einen längeren Zeithorizont schauen. Also mindestens mal 3 Jahre, um Dinge miteinander zu vergleichen. Und jetzt kommt aber noch eine große Schwierigkeit, die in einer einfach gigantischen Dunkelziffer besteht. Also erstmal ist es so, dass wir ja eben schon darüber gesprochen haben, dass die Polizei erstmal den Drogenkonsum erkennen muss. Also ganz generell bei Kontrollen, aber eben auch bei Unfällen. Das heißt, bei sehr, sehr vielen eher leichten Unfällen wird es überhaupt keine Drogenkontrolle geben. Ich weiß also gar nicht, ob ein Unfall unter Drogeneinfluss stattgefunden hat oder nicht. Wenn der Unfallverursacher getötet wurde, wird standardmäßig außer in München, also im Großraum München, überhaupt keine Untersuchung des Blutes mehr gemacht, weil ja die Staatsanwaltschaft sagt, wir haben kein Verfolgungsinteresse mehr, denn derjenige, der hier der Verursacher war, ist ja bereits tot. Also insofern wird es uns schon sehr schwer fallen, überhaupt an valide Daten zu kommen, um zu sagen, ist das jetzt mehr geworden und sind die Unfälle vielleicht schlimmer geworden? Und deswegen lasse ich mich mal selber überraschen. Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir aus den offiziellen Zahlen des Unfallgeschehens praktisch überhaupt nichts werden lernen können. Und im Idealfall heißt das auch, dass sich überhaupt nicht viel verändert hat.
Was sind denn überhaupt konkret die Risiken beim Cannabiskonsum und dem Führen von Fahrzeugen aus Verkehrssicherheitsaspekten?
Ja, wir haben ja ganz am Anfang schon darüber gesprochen, dass Cannabis sehr individuelle Wirkungen haben kann. Und je nachdem, also wenn ich jetzt also eher sedierende Wirkungen bei mir habe, kann das natürlich sein, wenn ich jetzt abends unterwegs bin, dass ich tatsächlich, dass mir die Augen eher zufallen, als das sonst der Fall gewesen wäre, was ja schon an sich eine große Gefahr ist. Wenn das bei anderen Stoffen, wo das jetzt bei mir so nicht wirkt, also ich vielleicht doch eher nicht aufgeputscht, aber doch immerhin, sagen wir mal, anders drauf bin als vorher, kann es durchaus sein, dass ich Wahrnehmungsstörungen habe, dass ich also Dinge nicht mehr objektiv wahrnehme, sondern etwas anderes sehe oder eine Gefahr nicht rechtzeitig sehe. All diese Dinge können passieren, aber man muss eben da auch an dieser Stelle nochmal sagen, also bei mäßigem Konsum halte ich erstmal Alkohol für die Verkehrssicherheit wesentlich gefährlicher als eben moderaten Cannabiskonsum, in aller Vorsicht formuliert.
Weil das Risikoverhalten sich ändert und ich wagemutiger werde beim Alkohol.
Genau das ist der Fall. Also abgesehen eben von ganz konkreten Wirkungen, also dass ich beispielsweise Dinge nicht korrekt einschätzen kann, auch unter Cannabis, ist es beim Alkohol eben so, dass meine gesamte Persönlichkeit sich relativ schnell verändert und ich in der Regel dann gerade bei Männern können wir das sehr gut beobachten, eben draufgängerischer fahre, mehr Risiko auf mich nehme und im Zweifel eben auch die Verletzlichkeit anderer Menschen nicht mehr so wahrnehme.
Sollte es dann spezielle Trainingsprogramme geben für Menschen, dass man sagt, okay, hier gibt's mal eine Simulation, das passiert, so siehst du, wenn du Cannabis konsumierst?
Ja, die Frage ist ja erstens, wie gut muss so ein Programm sein und zweitens, wie komme ich an die Leute? Also beim Thema Alkohol machen die Verkehrswachen gerne sogenannte Rauschbrillen. Ja. Also wenn man das mal ausprobiert hat, stellt man fest, das hat mit der Realität praktisch gar nichts zu tun. Also bis diese Rauschbrille die Realität widerspiegelt, muss ich wirklich stockbetrunken sein. Also insofern stimmt das schon beim Alkohol nicht und beim Cannabis ist es, das haben wir ja jetzt schon besprochen, noch viel, viel komplizierter und dann müsste ich ja auch noch auf Leute treffen, die bereit sind, dieses Programm mit mir zu machen. Und jetzt sind wir eigentlich an einer Stelle, die auch ganz spannend ist, denn beim Thema Alkohol habe ich ja Wenn einer zweimal über 1,1 aufgefallen ist, das ist übrigens häufig der Fall, also die meisten Alkoholfahrten sind Wiederholungstäter in diesem Bereich, dann haben die natürlich auch, haben die zwingend den Führerschein verloren und müssen also auch zur MPU, also zur medizinisch-psychologischen Untersuchung mit entsprechenden Auswirkungen auch auf psychologische Gespräche, auf Programme, die man absolviert und so weiter. Und beim Cannabis muss ich ja erstmal an diese Stelle kommen. Und jetzt haben wir eben das nächste Problem. Für Alkohol habe ich die 1,1. Beim Cannabis habe ich einen solchen Wert gar nicht. Denn die 3,5 sind ja die Ordnungswidrigkeit. Und infolgedessen sehe ich im Moment noch gar nicht, wie ich Cannabis-Dauerkonsumenten identifiziere und dann auch in entsprechende Rehabilitationsprogramme bringen kann.
Ah, das ist spannend. Es gibt diesen 0,5-Bereich. 0,5 Promille ist eine Ordnungswidrigkeit. Ab 1,1 Promille ist es eben strafrechtlich relevant. Bei Cannabis gibt es diesen Wert der Ordnungswidrigkeit, aber eben keinen, wenn ich Sie richtig verstehe, der diese 1,1 Promille gleichsetzt. Das heißt, nach oben hin ist dann keine zusätzliche Grenze gesetzt.
Ja, und das liegt eben daran, dass das Strafgesetzbuch, also in dem Fall Paragraph 316, gar keinen Wert vorgibt, sondern da steht nur, dass man unter der Wirkung eben nicht Auto fahren darf. Und da hat sich, wenn man so will, ein, wie man sagt, Richterrecht gebildet. Das bedeutet, basierend auf Gutachten zu den Themen, hat sich dann halt dieser Wert von 1,1 herausgebildet in der ständigen Rechtsprechung. Und für Cannabis kann es das aus zwei Gründen nicht geben. Erstens gibt es noch keine ständige Rechtsprechung dazu. Und zweitens gibt es aber auch keine Versuchsreihen, wie beim Alkohol, die nahelegen, wo dieser Wert dann sein müsste, dass er unter das Strafgesetzbuch fällt. Also da ist noch auch viel wissenschaftliche Arbeit nötig, um an diese Stelle zu kommen. Aber wie gesagt, im Moment haben wir die eben gar nicht. Und das bedeutet, ich muss mir eben überlegen, wie kriege ich das hin, Dauerkonsumenten quasi aus dem System komplett herauszunehmen, wie wir das beim Alkohol eben über diesen Grenzwert schaffen können.
Letzte Frage, Herr Brockmann. Was würden Sie Eltern raten, die Kinder haben, die 11, 12, 13, 14 Jahre alt sind, jung sind und die fürchten, durch diese ja für sie uferlose Cannabis-Freigabe würden ihre Kinder nun hingeleitet zum Drogenkonsum?
Also da ich selber Enkel in dem Alter habe, beschäftige ich mich mit dieser Frage natürlich auch selber und habe mit diesen auch schon darüber gesprochen.
Was haben Sie denen gesagt?
Ja, der Punkt ist erstmal, dass man, glaube ich, das, was ich selber als Jugendlicher noch hatte, nämlich eine Elterngeneration, die überhaupt nichts damit anfangen konnte, also die gar nicht wissen, worum es geht, haben wir jetzt ja Eltern und in meinem Fall eben auch Großeltern, die ja selber in der Schulzeit schon natürlich Kontakte zu diesem Thema hatten, also ganz anders damit umgehen können. Und deswegen glaube ich, man sollte dieses Thema immer auf Augenhöhe besprechen und eben schon gar nicht mit erhobenem Zeigefinger. Und ich würde auch so ein bisschen Entwarnung geben, weil ich glaube, dass auch jetzt schon an den Schulen, an den Berufsschulen oder Gymnasien oder was wir auch immer haben, dass die Droge, THC in welcher Form auch immer, beliebig auf dem schwarzen Markt verfügbar ist. Also insofern glaube ich, was diese grundsätzliche Gefährdung betrifft, ja, haben wir jetzt gar keine andere Situation als vorher. Man muss nur ein bisschen aufpassen, weil der Staat natürlich in seiner Gesetzgebung auch etwas unterschwellig mitgibt, nämlich das ist prima, das ist okay. Und insofern muss man, glaube ich, da an dieser Stelle ansetzen und sagen, okay, was bedeutet das, wenn man jetzt Cannabis konsumiert? Braucht man das eigentlich? Hast du das nötig? Also so gehe ich eher mit den Dingen um. Aber wenn es jetzt sein soll, dann würde ich auch meinen, also man muss jetzt da nicht Alarmstimmung verbreiten, wenn man mitkriegt, dass das eigene Kind sich in einem Zirkel befindet, wo auch schon nochmal Cannabis geraucht wird. Denn nichts ist ja schlimmer, das werden alle Eltern bestätigen, als dass dieser Gesprächsfaden abreißt. Also ich glaube, das wäre jetzt der wichtigste Punkt.
Herr Brockmann, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.